Was los? Der neue Podcast der WZ.
Ihr hört den neuen Podcast der WZ, in dem wir euch sagen, was los ist. Jede Woche filtern wir für euch ein Thema aus der Nachrichtenflut und reden darüber.
Wir sind Nora und Maria und wir sind die anderen beiden vom Was-Los-Team. Dazu gehören nämlich auch Sandra und Mimi. Die beiden haben letzte Woche über die aktuelle Lage im Sudan und über den Equal Pay Day gesprochen. Heute sind wir es, Nora und Maria. Und ich würde sagen, wir gehen rein, oder Nora?
Let's go! Was los, Maria?
Was los, Nora?
Erzähl mal, wie geht's dir überhaupt?
Mir geht's gut.
Mhm. Bist gut im Herbst angekommen?
Ja, aber für mich ist das kein Herbst mehr.
Für dich ist es schon Winter?
Es ist schon Winter.
Nein, für mich ist es noch Herbst.
Nein, es ist schon kalt.
Es ist schon kalt, aber Herbst ist ja auch kalt.
Aber nicht so. Es ist schon ein bisschen zu viel. Also ich meine, ich mag so die Blätter, die am Boden liegen. Ja. Ich finde die immer ganz süß. Aber ich brauche so ein bisschen Sonne und nicht diese gefälschte Sonne, die das scheint, aber es ist total kalt. Ja. Das gibt mir nicht Herbst.
Du brauchst den goldenen Herbst.
Ja.
Und der ist jetzt vorbei.
Mm.
Da hast du recht, ja. Ich habe das Gefühl, nach Halloween ist der goldene Herbst vorbei. Du, liebe Maria, ich habe mir gedacht, wir können diese Woche ein bisschen über den LehrerInnenmangel reden, weil es ist ja erstens ein sehr breites Thema irgendwie und zweitens wissen wir ja auch nicht, wenn das so weitergeht, ob wir nicht in der Zukunft da auch einspringen müssen und quereinsteigen, gell? Ich glaube, man muss vorab mal sagen, dass es ja gerade irgendwie sehr viele Baustellen gibt. Also so Fachkräftemangel ist ja wirklich gerade ein Riesending in Österreich. Also es sind Fachkräftemängel zum Beispiel im Gesundheitswesen, im sozialen Bereich, aber auch bei öffentlichen Verwaltungen oder auch so im handwerklichen Bereich. Ich habe da ein paar Zahlen zum Anfang.
Oh, Zahlen.
Ein bisschen was zum Fassen, ja. Okay. Also es gibt aktuell in Österreich 634 Stellen, die ausgeschrieben sind von LehrerInnen. Mhm. Die meisten davon sind obvious in Wien und daher gibt es auch in Wien die meisten QuereinsteigerInnen. Und jetzt haben sie auch herausgefunden, dass 367 Stellen davon in Volksschulen sind.
Mhm.
Aber dazu kommen wir dann eh nochmal ein bisschen, was es da jetzt für Möglichkeiten gibt, weil sie haben jetzt auch so ein kleines Pilotprojekt zu QuereinsteigerInnen in Volksschulen.
Mhm.
Hast du das schon so ein bisschen mitbekommen?
Tatsächlich ja. Ich habe eine gute Freundin, die Volksschullehrerin ist. Und sie meint, das ist zwar nett gemeint, aber es funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte. Sie hat es dann so ein bisschen verglichen mit, du schickst auch keinen Floristen auf die Baustelle, weil die Quereinsteiger müssen zwar auf der Uni dann, ich glaube, so ein paar Kurse machen, um so pädagogisches Handwerk irgendwie zu erlernen. Aber die meiste Arbeit, denen das beizubringen, kam halt die Lehrerinnen vor Ort. Das heißt, sie hat dann neben ihrer Vollzeitstelle als Lehrkraft und Pädagogin noch eine Quersteigerin oder einen Quersteiger bei sich und muss dem nochmal alles beibringen. Und es ist halt nicht einfach, Kindern beizubringen, wie man liest und wie man schreibt. Und das ist etwas, was du auf der PH oder auf der KPH so beigebracht bekommst. Und sie meinte dann, das hat bei ihr einfach nur zu mehr Arbeit geführt für sie.
Voll. Ich habe irgendwie generell das Gefühl, dass dieser ganze Quereinstieg, es ist überhaupt kein Bekämpfen obvious von den Ursachen, sondern nur von den Symptomen. Und ich verstehe auch irgendwie, dass Leute sagen, okay, was sollen wir jetzt machen? Wenn es diese Leute nicht gibt, müssen wir sie irgendwo anders herkriegen. Wir müssen irgendwie QuereinsteigerInnen machen. Und ich habe mir dann aber irgendwie gedacht, wie kam es überhaupt dazu? Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und anscheinend war das so, auch so in Zeiten, wo meine Eltern so Matura gemacht haben oder so, da hieß es so, hey, wir haben genug Lehrpersonen, sucht euch einen anderen Weg. Und das war dasselbe auch bei ÄrztInnen. Also das kann man sich, finde ich, jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen, dass irgendwie Leute so sagen so, hey, Arzt oder Ärztin ist kein safer Job, weil jetzt denkt man sich, das wird ein Job sein, wo sie immer Leute suchen. Und dann habe ich auch gelesen, dass 2004 hat die Bildungsministerin quasi so einen offenen Brief an die damaligen MaturantInnen geschickt und hat quasi so gesagt so, hey, es gibt genug Lehrpersonen, werdet es besser nicht. Also sucht euch einen anderen Weg. Und dann denke ich mir so, okay, ich in meiner Maturazeit, wenn es so ein hohes Tier in der Politik sagt, denke ich mir, naja, suche mir einen anderen netten Job.
Sorry, das finde ich crazy.
Ja.
Und da merkt man auch, dass sie nicht bedacht haben, dass so die Boomer-Generation irgendwann ja auch mal aufhören wird, auch mal in Pension gehen wird.
Ich verstehe das nicht.
So, okay, ihr habt jetzt genug Lehrkräfte, aber wie schaut es in 10 Jahren aus? Wie schaut es in 10 Jahren aus, wenn vielleicht die kleine Nora studiert hätte, Lehramt und jetzt einen Lehrberuf also einsteigen könnte? Und jetzt gibt es dich halt nicht, weil irgendwer mal gesagt hat, wir haben eh genug.
Ich verstehe nicht, ganz genauso wie du sagst, dass man nicht weiterdenkt als so, ich glaube, es ist vielleicht so ein unsexy Thema irgendwie. Mhm. Und deshalb denken sich PolitikerInnen, sie hüpfen vielleicht auf irgendwas, auf irgendein Thema drauf, was mehr WählerInnen bringt. Aber ich verstehe das nicht, wie sowas passieren kann. Und sie haben dann irgendwie schon so ein paar Jahre danach, also ich glaube so 2008, 2009, haben sie dann so gemerkt, hey, warte mal, die Boomer, die werden ja irgendwann in Pension gehen. Und dann haben sie irgendwie schon gesagt, so prophezeit quasi, hey, es wird einen LehrerInnenmangel geben.
Mhm.
Und ja, wo wir jetzt sind, sehen wir eh irgendwie. Damals so in den frühen 2000ern hat irgendwie niemand die Ernsthaftigkeit der Lage verstanden und jetzt sind es irgendwie eben QuereinsteigerInnen. Und ich finde auch die Leute, die das Studium fertig gemacht haben, verstehe ich auch, dass die irgendwie sagen, wir müssen das jetzt auch ausbaden,
mhm,
weil ich stelle es mir extrem schwierig vor, in einer Situation wie jetzt Lehrperson zu sein.
Ja, und vor allem der Job ist auch total unattraktiv gemacht. Weil diese Freundin, mit der ich telefoniert habe, hat halt gemeint, die einzige Möglichkeit, das für junge Leute attraktiv zu machen, wäre eben die richtige Anerkennung in Form von einem richtigen Gehalt.
Mhm.
Weil wir haben jetzt auch voll lang drüber geredet und du bist als Lehrperson, du bist ja nicht nur da und bringst denen Lesen und Schreiben bei oder Mathe und Geografie, sondern du bist irgendwie drei Dinge in einem. Du bist Psychologe, du bist Sozialarbeiter und du bist Lehrkraft.
Ja.
Und in ihrer Idealvorstellung wäre es halt eigentlich so, dass jeder Klassenraum zwei Lehrpersonen brauchen würde. Ein Sozialarbeiter und ein Psychologen.
Ja.
Das wäre das Ideal. Und das natürlich, es ist traurig zu sagen, dass das natürlich unrealistisch ist.
Ja, sicher. Es ist auch irgendwie, sind so generell das Schulsystem, habe ich das Gefühl, ist oft sehr veraltet, weil es ist alles auch sehr homogen gestaltet und es ist irgendwie klar, dass Kinder, die gerade etwas lernen, die, also sei das jetzt Volksschule oder auch Unterstufe oder auch Oberstufe, dass die alle nicht auf dem gleichen Level sein können, dass die andere Bedürfnisse haben, dass die vielleicht andere Levels haben in bestimmten, mhm, Bereichen. Und deshalb ist es auch, finde ich, sehr schwierig, dass man das irgendwie sagt, hey, wir machen alle das Gleiche, kommt, wir schauen uns das an. Das geht irgendwie nicht mehr. Und ich habe eben auch eine Freundin, die Lehrerin ist und die hat gesagt, also die ist super ambitioniert und die hat aber gesagt, sie wird dadurch, dass sie eben so viele Rollen einnimmt wie Psychologin und alles andere, Erziehungsberechtigte ein bisschen, dass sie irgendwie sagt, sie kann dieser Lehrperson, die sie gern wäre, kann sie nicht mehr gerecht werden, weil es, mhm, einfach ihre Kapazitäten nicht zulassen. Und was ich mir dann auch immer denke, ist, das Image von Lehrpersonen ist irgendwie extrem schlecht.
Mhm.
Und alle sagen immer so, boah, und das ist so ein, das sind ja Rudi Arbeitssacher, weil die können ja einfach da ewig Ferien machen,
voll,
und haben nicht so viele Wochenstunden, bedenken natürlich nicht, wie viel man da vorbereiten muss und wie viel psychische Belastung das auch bestimmt ist. Weil du bist die ganze Zeit irgendwie zuständig für diese Kinder. Und dann denke ich mir irgendwie so, hey, wenn ihr es eh so chillig findet, warum werdet ihr nicht einfach auch Lehrperson?
Voll. Also ich stimme da komplett zu und ich bin da auch der gleichen Meinung, weil ich diese besagte Freundin meinte, so in den Klassenräumen so, es kann schon sein, dass du zwischen 20 und 30 Schülern bist und du bist eine Person. Und wie du schon gesagt hast, nicht jedes Kind ist gleich.
Mhm.
Manche haben vielleicht eine Lernschwäche, manche haben Legasthenie, manche haben Probleme zu Hause, sind neurodivergent, whatever. Und die brauchen eben halt auch eine bestimmte Art davon, wie man ihnen Dinge beibringt. Und natürlich kannst du als eine Person in diesem Klassenraum nicht auf alle schauen. Und so passiert es dann halt auch, dass Kinder durchs Raster fliegen.
Ja.
Und denen dann ihr ganzes Leben lang gesagt wird, du warst halt, jetzt so ganz plump gesagt, du warst halt zu blöd.
Ja, wir haben es eh schon immer gewusst.
Und ich habe das Gefühl, dass wir diesen Lehrermangel nicht nur jetzt haben.
Mhm.
Weil wenn Leute sagen, ja, damals hat es ja funktioniert und da hatten wir voll viele Lehrkräfte und das war alles super. Aber damals war es doch genauso, dass eine Person in einem Raum ist für,
mhm,
20 Kinder. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Kinder damals einfach rausgefallen sind, weil die halt auch nicht diese Betreuung bekommen haben, die sie gebraucht hätten.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich irgendwie so ein bisschen das Image von einer Lehrperson voll geändert hat und auch ein bisschen die Aufgaben. Weil ich kriege irgendwie auch so mit in meinem Umfeld, früher war es so ein bisschen, glaube ich, okay, die Kinder gehen in die Schule, dort gibt es eine Lehrperson. Wenn der Lehrer oder die Lehrerin was sagt, dann ist das Gesetz. Will ich überhaupt nicht sagen, dass ich das okay finde, weil es gibt bestimmt auch viele Lehrpersonen, die das extrem blöd ausgenutzt haben. Aber jetzt, glaube ich, sind einfach Eltern, schauen so auf die Finger von Lehrpersonen, mhm, und sind sofort, wenn es da mal heißt, hey, wir drohen mit einer schlechteren Note, weil ihr Kind hat das irgendwie nicht erbracht oder whatever, dann sind die sofort dahinter und drohen da irgendwie mit einer Klage oder whatever. Und gleichzeitig haben aber Lehrpersonen so eine Riesenverantwortung und müssen so viele Sachen, die zu Hause vielleicht nicht gedeckt werden, müssen sie decken, was irgendwie überhaupt nicht in diesen Rahmen reinpasst. Mhm. Und ich habe eben auch gehört, dass es dann oft auch diese Augenauswischerei ein bisschen gibt. Na schaut, wir haben ja eh einen Schulpsychologen, wir haben eh eine Schulpsychologin, wir haben eine Vertrauenslehrerin, einen Vertrauenslehrer. Aber dass natürlich, wenn ich als 12-jähriges Kind vielleicht Probleme habe und ich sehe meine Klassenvorständin jeden Tag und denke mir, hey, ich mag die, natürlich komme ich dann eher zu der. Natürlich ja. vertraue ich der Sachen an, wenn es bei mir zu Hause irgendein Problem gibt, wenn es bei mir im Klassenzimmer irgendein Problem gibt. Und dann gehe ich nicht zu dem Schulpsychologen, der einmal im Monat sagt, na servus, hast Probleme? Na, red mal drüber. Also das finde ich auch echt schwierig.
Voll. Und ich finde es auch wichtig, da zu bedenken, dass zum Beispiel Kinder in der Volksschule viel eher bereit sind, Dinge zu erzählen, weil sie einfach nicht das Gefühl von, also die haben nicht so stark das Gefühl von Konsequenzen, dass die Dinge haben können. Und die sind dann eher so, ihnen liegt was auf dem Herzen, dann sagen sie es vielleicht leichter. Aber vor allem so in der Mittelschule oder im Gymnasium, wo Kinder in der Pubertät sind, verschweigen sie halt voll viel aus Scham oder aus Angst, weil sie ganz genau wissen, wenn ich jetzt meiner Lehrerin erzähle, boah, bei uns zu Hause, der Papa, der ist aggressiv, kann das Konsequenzen haben. Und da wäre es ja auch zum Beispiel voll wichtig, dass man in der Schule Sozialarbeiter hätte. Weil Sozialarbeiter sind meistens die eher jüngeren Leute, die zwar auch irgendwie Autoritätspersonen sind, aber die sind trotzdem irgendwie cooler, in Anführungsstrichen, weil die sind auf deiner Augenhöhe und sie reden mit dir offen. Und es gibt davon halt auch zu wenige. Auch wieder, weil sie halt schlecht bezahlt werden für die Mental Load, die sie eigentlich jeden Tag aufnehmen müssen. Und ich glaube, wir haben in unserem Schulsystem echt super viele Probleme, wenn es darum geht, Kinder aufzufangen. Ich wollte dich aber jetzt fragen, weißt du, wie das denn abläuft, wenn jetzt so, haben Lehrer, Lehrkräfte so Schulungen oder so Seminare, wo sie irgendwie lernen, wie sie damit umgehen können, wenn Kinder jetzt Probleme haben?
Ja, theoretisch haben sie das schon. Mhm. Aber ich weiß, also ich kann mir halt vorstellen, dass bei dem Lehrkräftemangel, dass sie dann halt sagen, hey, wir stellen da besser wen rein. Anstatt dass da niemand steht, stellen wir jemanden rein, der halt noch nicht diese ganzen Schulungen absolviert hat. Und was ich mir halt auch immer denke, das ist ja, natürlich muss man immer zuerst an die Kinder denken. Und Kinder sind doch die, die da am meisten drunter leiden. Aber ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt in eine Klasse gehe, ohne irgendwelche Ausbildungen zu haben und mir einfach denke, okay, ich könnte jetzt, weil ich Journalismus gemacht habe, weil das sind die Bedingungen, dass man quer einsteigt, zum Beispiel, dass du 3 Jahre Berufserfahrung wo hast und dann hast du wirklich wie so ein Aufnahmeverfahren, also mit Motivationsschreiben und so. Mhm. Und dann kannst du dich quasi in die Klassen stellen, dann bist du quasi qualifiziert. Und ich denke mir halt so, wenn ich jetzt pubertierende Kinder habe, es können Kinder sein, die im Wunschdenken überhaupt keine Probleme haben. Ich wäre total überfordert. Und mit meiner Psyche würde es auch was machen, weißt du, wie ich meine?
Komplett verständlich. Wenn ich mich in die Situation reindenken müsste, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Aber nicht wegen den Schülern an sich, sondern es gibt halt so, wenn du Quereinsteiger bist und dich mit Pädagogik an sich nicht auskennst und nicht weißt, wie du mit Kindern umgehen musst, um ihnen Dinge beizubringen oder mit denen einfach nur zu reden, glaube ich, gibt es so 2 Dinge, die passieren können. Entweder Burnout und du sagst, es ist mir zu viel, ich kann nicht, ich komme mit den Kindern nicht klar. Oder du entscheidest dich für den anderen Weg und du bist dann diese hyper-autoritäre Person, die den Kindern vielleicht sogar Angst machen muss, sie anschreien muss, damit sie überhaupt auf einen hören, was auch in die Hose gehen kann, weil ich kann mich sehr gut erinnern. Also bei mir damals zum Beispiel im Gymnasium gab es dann so, das sind meistens so junge Lehrer, die gerade frisch von der Uni kommen, die dann so glauben, sie müssen voll Autorität zeigen und sich beweisen müssen, das nehmen die Schüler nicht ernst.
Ja, oder kennst du auch noch diese Lehrpersonen, die einfach komplett overgezahlt haben und es war immer so eine Mischung aus, okay, es ist irgendwie eh ganz nice, das wird jetzt eine Stunde, aber irgendwie danach warst du so, okay, irgendwie voll unnötig, weil ich hätte dann einfach was lernen können. Jetzt wäre ich, zum Beispiel ich habe letzte Woche Lampen angebracht in der Wohnung und ich war wirklich erstaunt, wie schlecht ich mich in Physik auskennen. Und es war einfach hundertprozentig, weil unser Lehrer damals in Physik war einfach ein Physiker, aber bestimmt kein Physiklehrer, weißt du, wie ich meine? Mhm. Da hat bestimmt einiges gefehlt, um sich mal zu überlegen. Der war immer so sehr bedacht drauf, so, hey, ich sollte den SchülerInnen mal zeigen, wie gut ich Physik kann, aber dass er uns was beibringt, war überhaupt nicht auf der Agenda. Mhm. Und ich habe das Gefühl, sowas gibt's immer und sowas wird es wahrscheinlich auch immer geben. Und dann denke ich mir, das wird es auch in allen Jobs irgendwie geben, solche Leute. Aber gerade da zu sparen, bei unserer Zukunft, weil, wir, weiß ich nicht, ob wir mal Kinder kriegen, whatever, aber diese Leute werden im Endeffekt doch mal die Personen sein, die unsere Pensionen zahlen. Und das ist einfach unsere Zukunft, die einfach so viel ausmachen kann. Wie viel können die bitte verändern? Und da wird gespart. Das finde ich echt extrem arg.
Total. Weil ich denke mir, die überlegen sich Dinge wie Quereinsteiger und dass das irgendwie helfen soll. An und für sich klingt das für mich auch gar nicht so schlecht.
Voll super, ja.
Du musst denen halt eben auch alles beibringen trotzdem. Also ich finde es nicht gut, dass man jetzt sagt, du musst 3 Jahre irgendwo gehackelt haben und dann bist du qualifiziert, weil ich glaube, da gibt's sie müssen wahrscheinlich eh noch so Dinge nachholen auf der Uni.
Genau, also wir werden euch das dann auch in den Shownotes unten verlinken. Es gibt nämlich jetzt 2 große Angebote eigentlich für QuereinsteigerInnen, wenn ihr da jetzt Lust drauf bekommen habt. Nein, es ist total wichtig, dass man sagt, dass diese Leute den vollen Respekt verdient haben, finde ich. Ich finde, das kann man nicht genug ehren. Genau, das schreiben wir euch dann noch in die Shownotes.
Voll, und da sehe ich aber wieder das Problem, dass sie versuchen, ein so riesiges Problem damit zu klären, dass sie jetzt einfach wieder von Leuten verlangen, dass es von innen passiert.
Ja.
Und es passiert aber nichts von außen. Der Job ist nicht attraktiv, du verdienst echt wenig für das, was du machen musst.
Mhm. Und im Endeffekt kannst du dir noch anhören, boah, du hast ja nur Ferien die ganze Zeit. Das stimmt. Ich glaube auch, es wird sehr viel investiert in sowas. Ich meine, eh auch super, gehört auch dazu, dass man so quasi sagt, so, wir müssen Sachen umbauen, um sie auf Digitalisierung einzustellen. Wir brauchen jetzt neue Schulfächer, wie zum Beispiel digitale Grundbildung und sowas. Total wichtig. Aber ich glaube, da zu sparen, wo Leute diesen Job machen, und das ist so wichtig, dass gut ausgebildete Menschen, die sich für diese Kinder interessieren und denen wirklich was beibringen wollen, dass da investiert wird. Und dass man für die, eh wie du sagst, dass man diesen Job einfach attraktiver macht. Und jetzt gerade, wie es ausschaut, ist es eben nur so ein Symptom bekämpfen und noch schnell alle Stellen stopfen, weil natürlich, eine Klasse kann nicht gehen, wenn da keine Lehrperson drin steht, aber irgendwie muss sich da auf Dauer einiges ändern, habe ich das Gefühl.
Und es muss auf jeden Fall geschaut werden, dass man auf die unterschiedlichen Bedürfnisse auch irgendwie eingehen kann. Und natürlich ist es jetzt so leicht gesagt, wir 2 sitzen hier in einem Podcast und reden darüber, es muss was getan werden. Aber es liegt halt auch nicht in unserer Hand, würde ich jetzt mal so behaupten. Das muss halt echt von den Leuten getan werden, die am längeren Hebel sitzen und die auch wirklich die Macht dazu haben, da was zu tun.
Ja.
Liebe Nora, um dem Ganzen jetzt so ein bisschen die Schwere zu nehmen, würde ich sagen, wir gehen über zu unserem Hot Take.
Oh mein Gott, ich liebe den Hot Take, ich bin schon so gespannt.
Disclaimer. Big Disclaimer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so Ragebait 3000 sein kann.
Hot Take.
Und ich hoffe, man versteht mich nicht falsch.
Oh oh. Oh oh. Hört ihr es brutzeln? Denn jetzt kommt der Hot Take der Woche.
Mir persönlich schmeckt einfach Matcha nicht.
Dann ändere dich. Spaß.
Ich hab's gesagt.
Ja?
So. Und, das muss ich dazu sagen, das ist jetzt, glaube ich, das, was Leute aufregen könnte. Ich glaube, dass ein großer Teil der Menschen, die täglich sich in Matcha reinzwirbeln.
Ich?
Es eigentlich gar nicht so geil finden.
Du meinst so ein bisschen so, sie reden sich's ein, weil es gerade so ein Riesending ist und so ein bisschen zu so einem Statussymbol geworden ist, oder?
Jein. Ich habe halt das Gefühl, dass es so ein bisschen ein Trend geworden ist.
Mhm.
Und so wie Trends nun mal sind, man macht sie halt meistens einfach so mal mit, man probiert es aus.
Ja.
Und ich muss sagen, ich meine, okay, wenn du jetzt in der Früh aufstehst und du hast deinen grünen Matcha in der Hand, es sieht schon kanti aus.
Ja.
Es hat schon was. Und ich glaube, vielleicht ist es auch ein bisschen Neid. Ich wünschte, es würde mir vielleicht schmecken, weil es hat irgendwie was. Gleichzeitig bin ich dann so, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jeder das wirklich geil findet. Und ich sage auch gar nicht, dass es eklig ist. Mhm. Also absolut nicht. Das wäre jetzt komplett übertrieben. Es ist für mich jetzt auch aber nicht so ein Wow-Ding, weshalb ich, vielleicht verstehe ich es deswegen nicht, warum das so ein Orgenhype hat.
Also Mare, es gibt jetzt ein paar Dinge für dich zu tun. Erstens änderst du deine Einstellung, zweitens zwingst du dich einfach dazu, Matcha zu mögen und ja, drittens, dann wird dein Leben besser verlaufen.
Ach, wird das?
Ja, nein, also ich verstehe, was du meinst. Es ist so arg im Trend, dass ich mir auch schon wieder so denke, okay, kommt's ein bisschen runter, weil im Endeffekt ist es ein Getränk und keine neue Weltreligion. Also weißt du, ich meine, es ist so ein bisschen, man geht dann halt mit seinem Matcha und man geht jetzt nicht mehr auf einen Kaffee, sondern man geht auf einen Matcha und in allen Läden gibt's jetzt keine normalen Schokokuchen mehr, sondern es gibt Matcha-Kuchen oder was gibt's. Es gibt ja alles mit Matcha schon.
Voll. Und ich möchte auch wirklich sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also es ist in meinen Augen keine, nicht auf eine Pick-me-Art gemeint, von wegen so, oh, ich trinke kein Matcha, ich bin so anders als ihr alle. Nein, sondern ich glaube, das wird einfach größer gemacht, als es ist, weil es fühlt sich halt ein bisschen so an, als wäre das jetzt so ein Hype und wir haben es erfunden und es ist jetzt da und es ist so cool, es ist das It-Getränk.
Mhm.
So, Aber das gibt's halt schon seit Jahrhunderten.
Mhm.
Das ist eine Tradition seit Jahrhunderten in Japan, in China. Also das ist nichts Neues. Aber wir haben es jetzt hier genommen, hier im Westen, und sind's, ach,
ja, absolut.
Das ist ein grünes Getränk.
Absolut.
Es ist gesund.
Es kommt gut mit pinken Nägeln auf meinem Instagram-Dump.
Voll. Und ich finde, ja, so, das machen wir leider viel zu oft.
Ja, absolut.
Wir nehmen sehr oft Dinge aus anderen Kulturen, hinterfragen es gar nicht. Also wir setzen uns nicht damit auseinander und tun dann so, als hätten wir es erfunden.
Ja, vor allem Kapitalismus ruft an und wir heben halt ab, gell? Also
voll.
Es lässt sich so gut verkaufen, es geht natürlich jetzt urgut.
Und ich meine, ich bin mal sicher, dass wirklich super viele Leute das wirklich trinken, so wie du, und sagen, boah, das schmeckt mir geil.
Ja.
Das schmeckt mir geil, das schmeckt mir gut.
Das schmeckt mir geil.
Das schmeckt mir einfach gut und das ist auch voll okay. Also trinkt euren Matcha, bitte, wenn ihr es wirklich geil findet. Aber wenn ihr es nicht gut findet oder es nur so meh ist, dann müsst ihr wirklich nicht jeden Tag 7,50 Euro in einem
Local-Coffee-Shop
ausgeben für euren Matcha.
Gerade jetzt, Leute können alles verlangen für einen Matcha. Wenn du dann sagst, da ist so ein kleines Häubchen drauf mit Coconut Flavor, kannst du generell alles verlangen. Und was ich auch so immer so ein bisschen das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob du mir da irgendwie zustimmen kannst, aber manchmal versuche ich, weil ich speichere mir sehr gerne so Rezepte oder sowas auf Social Media ab oder irgendwelche so lustigen Restaurants. Und manchmal versuche ich wirklich zu überlegen, worauf habe ich jetzt Lust? Oder habe ich das einfach so oft gesehen und bin damit die ganze Zeit konfrontiert und denke deshalb, dass ich Lust drauf habe? Und ich finde, das ist manchmal wirklich so, da bin ich manchmal dieses Emoji, wo das Hirn zerplatzt. Weil da weiß ich dann auch nicht, wo es aufhört und wo es begonnen hat.
Voll. Und ich glaube, das ist eben auch so mein Problem damit. Mein Problem ist nicht Matcha an sich, so obviously.
Sondern der Trend.
Sondern, dass es so ein Trend geworden ist. Und aber nicht darüber nachgedacht wurde, dass das nicht, wir haben das nicht erfunden.
Mhm.
Also das ist jetzt nicht gestern gespawnt.
Mhm.
Und wir sind die Erfinder von allem auf dieser Welt.
Ja.
Sondern das gibt es seit Jahrhunderten. Und ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, glaube ich, also vor 2, 3 Jahren, gab es auch schon den ersten Matcha auch hier zu trinken. Und ich kann mich erinnern, da haben ihn so viele Leute probiert und so viele Leute waren dann so, irgendwie nicht so meins.
Absolut.
Und jetzt ist es halt so, jetzt komme ich auf Influencer.
Ja.
Weil dann gibt es auf TikTok oder auf Instagram oder wo auch immer dann so ein paar Girlies, die dann diesen Matcha in die Kamera halten und sagen, das ist so geil, das ist gesund, das schmeckt gut und was eh voll okay ist, aber dann die Leute einfach nur, weil es dein Lieblingsinfluencer ist, dann auf den Zug aufspringen. Und ich habe irgendwie ein Problem damit. Und ich meine, Matcha ist jetzt so das kleinste Problem. Es ist jetzt nicht die Welt. Aber das passiert halt immer wieder mit unterschiedlichen Dingen, die einfach
absolut
auch teilweise überteuert sind. So Konsum ist crazy.
Ja.
Und ich nehme mich da gar nicht raus. Also ich bin selber jemand,
same,
der manchmal Dinge kauft, die er gar nicht braucht, in mehrfacher Ausführung. Und dann habe ich das manchmal, dann sitze ich so zu Hause und ich schaue mir, keine Ahnung, mein komplettes Make-up an und ich bin so, Alter, wer braucht das?
Ja.
Ich brauche es ja selber nicht einmal.
Ja.
Aber ich will es haben. Und das finde ich crazy. Und da finde ich halt auch so ein bisschen, hat das wieder teilweise was mit so Influencern oder mit Stars zu tun, die einem so das Luxusleben zeigen, die haben ja alle irgendwie urviel Geld.
Mhm.
Und dann denkst du dir als normaler Konsument, okay, ich pick mir jetzt eine Sache raus von denen, was die sich jeden Tag leisten.
Mhm.
Zum Beispiel der Matcha am Morgen.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen mein kleines Stück Luxus. So, ich kann mir das auch leisten. Mhm. Ich bin jetzt auch einer von denen. Weißt du, was ich meine?
Absolut.
Aber um das abzurunden, Leute, trinkt euren Matcha, wenn ihr ihn geil findet. Wenn nicht, ihr müsst es nicht machen. Und vielleicht habe ich einfach noch nie einen richtig guten Matcha getrunken.
Vielleicht
ist es das.
Aber vielleicht müssen wir uns auch einfach verabschieden und du musst Matcha gar nicht mögen.
Ich habe einmal einen guten Matcha getrunken. Da war aber auch gefühlt 20 Milliliter Vanillesirup drin. Also
dann war es wieder der Vanillesirup. So, weil wir jetzt gerade über Konsum so schön gesprochen haben, habe ich noch ein paar Fragen an dich, weil ihr wisst ja, wir haben eine Rubrik, sie heißt Speed Dating.
Mhm.
Und in dieser Rubrik lernen wir uns ein bisschen besser kennen und ihr lernt uns dadurch auch ein bisschen besser kennen. Ich finde es sehr wichtig, dass diese Fragen sehr schnell kommen und
okay,
dass die Antworten wie aus der Pistole geschossen kommen.
Ich muss
okay
kurz sagen, ich bin vage. Ich kann mich voll schwer entscheiden bei so Sachen. Ich versuche mein Bestes.
Okay, geht's los? Ich frage dich zuerst dran,
ja,
und dann du, ja?
Rubrik Speed Dating.
Liebe Maria, an welche Farbe denkst du, wenn du an Mittwoch denkst?
Rot.
Ich auch. Ja. Ja,
seelverwandt.
Ja. Okay. In welchem Filmuniversum würdest du gerne leben?
Filmuniversum? Oh, ich schaue halt voll...
Oder Serie. Irgendein Universe.
Darf ich ein Anime sagen?
Ja, du darfst ein Anime sagen, na klar.
Weil ich bin gerade obsessed mit einem Anime, das ich als Kind immer geschaut habe. Das ist Jean die Kamikaze Diebin. Und ich wäre so gern da drin. Ich würde das so gern machen. Nicht nur, weil die männliche Hauptfigur mein allererster Crush war. Nein. Ich finde es einfach lustig und ich mag die Serie.
Iconic. Und jetzt, last but not least, welches Kartoffel-Endprodukt ist dein Lieblings?
Boah.
Nora, so schwierig, oder?
Ich liebe Kartoffeln.
Ja, ich bin, glaube ich, letzte Nacht wach gelegen, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was wäre meins? Hoffentlich hat sie nicht dieselbe Frage für mich.
Ich liebe Kartoffeln so unglaublich hart. Ich könnte anfangen zu heulen. Nein, aber let me think. Also, es kommt immer auf die Situation darauf an, aber ich muss sagen, Kartoffelpüree ist schon geil.
Finde ich auch.
Sehr geil. Ich mag aber auch so, oh, Petersilkartoffeln.
Ja.
Geil.
So geil.
Geil.
Ja. Liebe ich. Ja.
Aber ich will auch wissen, was dein Lieblingskartoffel-Endprodukt ist.
Ich liebe auch Kartoffelpüree. Ich liebe auch Petersilie. Ich liebe auch Bratkartoffeln. So ein gutes Wedges. Ein Wedge kommt mir auch ganz gerne auf den Teller. Also finde ich auch fein. Sicher.
Ein gutes Veggie. mir ist jetzt eine Sache eingefallen. Ich mag keine Kartoffelpuffer.
Verstehe ich.
Das mag ich wieder nicht irgendwie. Das ist mir...
Der Kartoffel kommt so sehr in den Hintergrund, finde ich.
Es ist so weird.
Ja, ich bin auch kein Kartoffelpuffer-Ultra.
Okay, Nora.
Okay.
Jetzt habe ich dir meine intimsten Geheimnisse verraten.
Ja.
Jetzt geht's weiter mit dir. Mhm. Was ist dein Lieblingswort?
Also ein Wort, das ich sehr oft verwende, ist so for. Das sage ich oft so als Bestätigung. So, ja, for. Oder ich benutze halt auch sehr gerne Uhr, aber ich sag auch sehr gerne Slay. Aber das ist ein Trendwort, also das würde ich nicht einloggen, weil das werde ich in einem Jahr werde ich das nicht mehr verwenden und dann werde ich mich ärgern über diese Antwort. Ich logge Uhr ein.
Aber ich finde, dein Lieblingswort kann sich ja ändern im Laufe des Lebens.
Das stimmt. Dann würde ich jetzt vielleicht Maus einloggen. Aber das ist sehr...
Maus?
Ja, sehr generisch hier gerade.
Weißt du, was ich bei dir sehe?
Was denn?
Schlachte.
Stimmt, ich sag sehr gerne Schlachte, aber dann habe ich immer ein bisschen Angst, dass Leute denken, dass ich schlachten möchte, wenn ich sag Schlachte. Oh. Also, ja. Schlachte ist das deutsche Wort für Slay und deshalb ist das der Witz. Ich sage das nicht, weil ich gerne Fleischhauerin oder so wäre. Genau. Entschuldigung.
Okay, was sind deine Red Flags? Aber nicht, was du bei anderen siehst, sondern du als Person.
Meine Red Flags sind, dass ich kein Tierfan bin und dass ich einen ziemlich schlechten, natürlich für mich nicht schlecht, aber ich habe keinen allzu gesellschaftlich anerkannten Musikgeschmack, würde ich sagen. Also ich habe, weißt du, diese Guilty Pleasures, wie man heutzutage sagt. Diesen Begriff finde ich extrem blöd, weil wenn es meine Pleasure ist, dann muss ich mich nicht guilty fühlen, dann ist es einfach meine Pleasure. Aber meine Guilty Pleasures sind Guilty Pleasures. Also, ja, da sind Banger dabei, die findest du vielleicht nicht so gut, aber die gefallen mir halt. Schlechter Musikgeschmack.
Ich habe so viele Fragen jetzt. Meine erste Frage, woher kommt die Ablehnung gegenüber Tieren? Weißt du, was Tiere die besten Geschöpfe auf dieser Welt sind? Besser als Menschen.
Also, ich finde, das, was wir tun, also kennst du diese Leute, die so sagen so, ich hasse Menschen, die werden gesellschaftlich sehr anerkannt. Aber Menschen wie ich, die sagen, ich sage nicht, ich hasse, dieses Wort nehme ich nie in den Mund, ich sage, ich bin kein großer Tierfan. Also damit meine ich, ich gehe nicht zu Tieren, wenn ich sie sehe und möchte sie unbedingt streicheln. Ich akzeptiere sie, ich bin sehr froh, dass sie da sind. Ich finde sie auch schön. Aber ich bin jetzt keine, ich war jetzt auch kein Kind, das so am Bauernhof sich so zu den Kühen gelegt hat und so war so, oh yeah, meine neuen besten Freunde. Also es ist einfach so ein bisschen dieser Respekt vor Tieren. Genau, aber ich freue mich sehr, dass sie hier sind.
Finde ich gut. Ich möchte aber noch einhaken, wenn jetzt jemand sagt, ich hasse Menschen, dann macht das irgendwo vielleicht Sinn, weil es darum geht, man sagt ja, ich hasse Menschen, wenn Menschen Scheiße gebaut haben.
Ja.
Und Menschen machen Kriege, Menschen morden, Menschen missbrauchen. Und da finde ich sogar irgendwie, kann ich es irgendwo verstehen, wenn Menschen sagen, ich hasse Menschen. Ich persönlich sage das jetzt auch nicht wirklich. Also ich meine das nicht wirklich ernst, selbst wenn ich mal das so droppen würde. Aber ich finde es weird, wenn Leute sagen, ich hasse Tiere, weil Tiere machen dir legit gar nichts.
Das stimmt.
Und deswegen finde ich es gut, dass du nicht sagst, dass du Tiere hasst.
Ich hasse sie auch nicht.
Und du respektierst sie.
Und ich finde den Punkt gut, den du sagst, mit dem, dass man sagt, ich hasse Menschen, aber vielleicht sollte man sich auch einfach mal angewöhnen, das zu sagen, was man meint.
Ja, dafür ist unsere Gesellschaft einfach noch nicht weit genug.
Ja.
Anyways, dritte und letzte Frage an dich, lieber Nora.
Ja.
Weil das habe ich mich als Kind ganz oft gefragt. Siehst du, wie ich immer mich selber mit einbeziehe?
Ja, das
voll egozentrisch.
Mir. Oh.
Wenn du plötzlich unsichtbar aufwachen würdest, ja, was wäre das Erste, was du tun würdest?
Ich würde mich in einen Kühlschrank setzen.
Was?
Ich weiß nicht, warum mir das gerade eingefallen ist, aber... Ach so, warte.
Was?
Ich kann ja gar nicht.
Das macht doch gar... Hä, doch,
bin ich klein? Also kann ich dann überall rein?
Nora, du bist nur unsichtbar. Du bist nicht kleiner.
Aber passe ich dann in einen Kühlschrank?
Passt du gerade in einen Kühlschrank?
Nein, dann kann ich
dann
auch
wahrscheinlich
unsichtbarer
nicht.
Boah, das habe ich mich früher so oft gefragt und dann hat man immer so gesagt, so dann breche ich in die Schule ein und spiele einen lustigen Streich. Aber ich weiß nicht, was ich machen würde.
Einen lustigen Streich in der Schule.
Wenn ich jetzt unsichtbar wäre?
Ich würde Leute belauschen.
Stimmt.
So, hä, das war das Erste.
Das stimmt, Leute belauschen ist gut. Login in, Leute belauschen. Oder lustig so die ganze Zeit, es ist zum Beispiel Redaktionssitzung und dann lasse ich als Unsichtbare die ganze Zeit so einfach nur so einen kleinen Stift vom Tisch fallen. Und die Leute heben ihn die ganze Zeit wieder auf und denken sich so, was ist denn heute los? Und dann haue ich ihn einfach die ganze Zeit weiter runter.
Was ist denn heute los?
Was ist denn heute los?
Das heißt, du wärst so eine Spooky.
Auf jeden Fall.
Geil, das fühle ich.
Lustig. Liebe Maria.
Liebe Nora.
Das hat sich toll angefühlt mit dir.
Das war wirklich... ein inneres Blumenpflücken.
Ja. Nächste Woche sind dann Mario, du und Sandra da. Ich freue mich schon sehr auf diese Folge. Und es wird ein neues, aktuelles Thema geben. Und wenn euch das gefallen hat, worüber wir hier gesprochen haben, dann abonniert uns gerne. Habt keine Angst vor den 5 Sternen.
Bitte keine Angst haben, sie tun euch nichts.
Ja. Uns gibt's jetzt jeden Mittwoch zu hören. Gerne eine tolle Bewertung da lassen, abonnieren.
Ich will noch hinzufügen, hört euch gerne auch die erste Folge noch einmal an oder einfach mal an. Die war auch ganz super. Und Nora?
Maria?
Ich glaube, das war's.
Das war's. Nächste Woche fragen wir uns...
Nein. Na, wir fragen uns gar nichts.
Bis irgendwann mal. Bis irgendwann mal, liebe Maria.
Bis irgendwann mal, liebe Nora.
Auf Wiederhören.
Tschüss.